Ja, liebe Geschwister, schön, dass ihr da seid. Nachmittag ist eine schwere Stunde, müde, gut gegessen, vielleicht. Und da müssen wir uns konzentrieren. Aber der Herr wird uns helfen, dass wir ja den Sabbat so sehen, Zeit für Gott. Und da hat unser liebe Gott einen ganzen Tag geschenkt. Und wenn wir diese Zeit mit Gott verbringen, was werden wir immer haben? Immer den Segen Gottes. Das hat er uns versprochen. Das ist das Schöne. Zeit mit Gott zu verbringen, ist das Beste und auch Wichtigste am Sabbat. Zeit für Gott. Ja, ihr habt ja schon gehört, das Thema: Herr, wir wollen Jesus sehen. Ja, ich begrüße noch herzlich die Geschwister am Bildschirm, wo ihr seid. Ich weiß nicht, wo ihr seid, zu Hause, macht euch es bequem. Wir wollen über die Frage nachdenken: Herr, wir wollen Jesus sehen. Und wenn ich euch jetzt die Frage stellen würde, würdet ihr in diese Bitte einstimmen? Ich glaube, wir würden alle einstimmen. Wir wollen doch Jesus sehen. Das ist doch unser Ziel oder unsere Hoffnung. Das war bei der Adventbewegung so, was war der Grund der Adventbewegung, was war der Grund, dass sie gesagt haben, ja, Jesus kommt bald. Sie wollten Jesus sehen. Jesus, das war ihr Verlangen und das war ihr Wunsch und da haben sie alles hingegeben. Ja, wir warten heute noch nach langer Zeit, aber die Bitte ist genauso aktuell und deshalb sage ich: Herr, wir wollen Jesus sehen, das ist die schönste Bitte eines Gläubigen. Und wenn wir in der Bibel lesen, als Jesus sich so erniedrigt hatte und Mensch wurde, wer hat da den Wunsch gehabt, wir wollen Jesus sehen? Dann noch, bitte? Ja, die Weisen aus dem Morgenlande. Und sie wollten ihn nicht nur sehen, sondern die Bibel sagt, sie wollten ihn anbeten. Also Menschen aus dem Osten. Und jetzt ging die Zeit zu Ende. Und jetzt kamen Menschen aus dem Westen. Ihr seht auch hier das Evangelium, auch hier dieses Bindeglied. Menschen aus dem Westen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Und ich glaube, wir können uns dieser Bitte anschließen in Johannes 12, Vers 20 und 21, wo diese Männer, und das ist ja interessant, wenn wir das tiefer durchdenken, hier steht, es waren Griechen. Und am Anfang vom Osten, was waren das für Männer, die auch Jesus sehen wollten? Es waren auch keine Juden, sondern aus dem Osten Männer, die Jesus sehen wollten. Und jetzt haben wir hier Männer aus dem Westen, Griechen. Ja, es waren aber einige Griechen unter denen, die zum Fest hinaufgekommen waren, um anzubeten. Die kamen zu Philippus, der vom Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Das ist immer eine Bitte gewesen eigentlich für jeden Gläubigen. Ich möchte doch Jesus sehen. Etwas Wunderbares. Und wir als Adventgemeinde, das ist eigentlich unsere DNA. Das steckt in uns drinnen. Wir schauen aus nach dem Kommen Jesu, auch wenn es länger dauert. Und wir könnten uns fragen, ich habe euch gefragt, könnt ihr euch da bitte anschließen, ihr sagt ja, was würde es aus dir machen, wenn du Jesus siehst? Macht das aus uns etwas oder wie ist das? Wir wollen Jesus sehen. Das Interessante ist, wenn wir tiefer die Bibel lesen, dann sagt die Bibel, wir können heute schon Jesus sehen. Jetzt wird es spannend. Wie? Heute schon Jesus sehen? Ich habe die Sehnsucht. Ja, du kannst heute schon Jesus sehen. Und wir werden uns einen Text anschauen, der uns das auf wunderbare Weise zeigt. Wie? 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Ein wunderbares Wort vom Apostel Paulus, was er uns hier sagt. zeigt, und das steht hier, wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist des Herrn wirkt. Also wenn ich ja überhaupt die Bibel lese, da steckt so viel Tiefes darinnen, wo ich hundertprozentig überzeugt bin, wie Gott ihm das eingegeben hat. So eine Tiefe, ich staune nur immer wieder. Und jetzt können wir sehen, Paulus nimmt hier, er sagt hier, wir alle, wirklich wir alle, stimmt das? Wir kommen gleich drauf. Er sagt zunächst, wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit. Er nimmt ein Bild aus dem Alten Testament. Und ihr wisst ja, als Mose von Gott gerufen wurde, auf den Berg zu gehen, wie lang blieb er am Berg? Da hätte ich jetzt die Kinder gefragt. Wie lang blieb er am Berg? Wir wissen es alle. 40 Tage und 40 Nächte, genau. War er mit Gott zusammen. Und da hat er auch die 10 Gebote bekommen und auch andere Unterweisungen. Und als er dann von dem Berg herunterkam, was war da? Da strahlte sein Angesicht. Und die sagen, Mose, wir können dich gar nicht anschauen, bitte. Und dann hat er eine Decke über seinen Kopf geworfen, dass er mit ihnen sprechen konnte. Hier sehen wir einmal, wenn sich ein Mensch der Gegenwart Gottes aussetzt und dann noch 40 Tage, das ist nicht ohne Spur. Er leuchtete, er glänzte, wenn er so nahe bei Gott war und so lange. Und da nimmt jetzt Paulus dieses Bild und sagt, aber wir sehen Gott mit unverhülltem Angesicht. Jetzt kommen wir zu der Frage, ja, wer kann Gott eigentlich sehen? Können ihn alle sehen? Wenn wir jetzt an dieses Wort tiefer denken, wir wissen ja, alle werden einmal Jesus sehen, aber jetzt in dem spezifischen Fall, was hier Paulus sagt, da meint er etwas ganz Besonderes. Da spricht er zu den Gläubigen. Denn was ist denn die Decke, dass sie Jesus nicht anschauen können? Was ist denn das eigentlich? Paulus erklärt es so klar. Er sagt, gerade die Juden, sie waren ja verstockt, sie haben Jesus nicht erkannt. Und da sagt er, aber, ja, oder schon Vers 14, aber machen es nicht wie Mose, der eine Decke über sein Gesicht legte, weil die Kinder Israel das Ende des Vergehens nicht sehen sollten. Aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über der Vorlesung des Alten Testaments unaufgedeckt. Also die Juden, sie verstehen bis heute nicht Jesus, obwohl er ja so klar offenbart ist. Und wir wissen, was war denn die Bibel von den ersten Christen? Was war die Bibel? Nur das Alte Testament, es gab ja das Neue nicht. Ne? Und da steht ja alles über Christus. Ne? Ihr wisst sicherlich, wie viel Vorhersagen von Jesus finden wir im Alten Testament, über sein ganzes Leben. Wir haben eine Lebensbiografie im Alten Testament. Wie viele Vorhersagen haben wir? 333. 333 Vorhersagen über sein von der Geburt, von dem Ort, von seinem Wirken, von seinem Leiden, wir haben kurz heute gesagt, alles, 300 und hatten sich alle exakt erfüllt. Schon allein das gibt eine unheimliche Grundlage, dass wir nicht sagen können, naja, Altes Testament braucht man nicht. Das war ja die Bibel der ersten Christen, alles exakt erfüllt, bis auf die Zeit, auf die Stadt, alles. Ganz wunderbar, es ist ein wunderbares Studium. Und jetzt sagt die Bibel, aber die Juden, obwohl es so klar es ist, ist eine Decke. Was war die Decke? Das verstockte Herz. Und jetzt, wie wird diese Decke weggenommen, dass der Mensch Jesus erkennen kann? Paulus sagt, aha, es ist eine Decke, die in Christus abgetan wird. Aha, durch Christus wird sie abgetan. Und bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Sie können es nicht verstehen. Und jetzt kommt es, wenn sie sich aber zum Herrn bekehren, dann wird die Decke weggenommen. Das Schlüsselerlebnis eigentlich für jeden Menschen, was ist das? Das Schlüsselerlebnis, dass er Christus erkennt. Die Bekehrung oder klar gesagt, die Wiedergeburt. Wenn du mit Menschen sprichst, sie verstehen nichts. Aber das ist das Wunder der Wiedergeburt. Und wo Jesus ja ganz klar sagt, wer nicht wiedergeboren ist, was passiert mit dem? Der kann nicht ins Reich Gottes kommen. Also, ich könnte jetzt euch die direkte Frage stellen, bist du wiedergeboren? Kannst du sagen, ich bin wiedergeboren? Ich höre nicht so viel oder ich höre vielleicht nicht so gut. Können wir sagen, sind wir wiedergeboren oder nicht? Das können wir mit vollem Herzen sagen. Aber das ist ja erst der Beginn. Also jeder Christ, wenn er noch nicht wiedergeboren ist, dann hat er noch gar nicht das Christenleben angefangen. Dann kann er in die Gemeinde gehen, dann kann er das und das machen, jeden Dienst. Aber das nützt nichts. Jesus sagt, wenn du nicht wiedergeboren bist aus Wasser und Geist, kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Warum ist die Wiedergeburt so wichtig? Ganz einfach. Der Mensch durch die Sünde hat eine sündige Natur empfangen. Seine Natur wurde verwandelt durch den Sündenfall. Und so wie wir sind, kommen wir nicht ins Reich Gottes. Und dann können wir Purzelbäume schlagen oder viele gute Dinge tun. Das geht nicht. Also das ist ein Autoritätswort von Jesus. Wenn du nicht wiedergeboren bist, kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Und deshalb sollte uns das so klar sein, dass wir sagen können, ja, sicherlich bin ich wiedergeboren. Ja, das ist eigentlich was Natürliches, was Selbstverständliches. Ne? Aber ich möchte es unterstreichen, warum. In Johannes 3 sagt Jesus, und er wendet wenig dieses Wort an, muss. Aber hier sagt er, Johannes 3, Vers 7, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jesus sagt das selten, aber hier sagt er, ihr müsst. Und wenn du nicht wiedergeboren bist, gehst du verloren. Punkt. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Also muss uns das so klar sein, dass du sagst, ja, ich bin wiedergeboren. Wenn wir zum Beispiel über Paulus sprechen, wann ist er wiedergeboren worden? Wir wissen die Geschichte. Als er nach Damaskus reist und sagte, alle Leute, die Judenchristen, die da an Christus glauben, die nehme ich gefangen ab nach Jerusalem. So geht das nicht weiter, mit Zorn und Schäumen. Und dann sagt Jesus, jetzt ist Schluss, halt. Er stürzt vom Pferd, 3 Tage dunkel. Und das war die Stunde seiner Bekehrung. Das war die Stunde seiner Wiedergeburt. Und es begann etwas Neues. Und er wurde der größte Missionar. Und deshalb ist das die Basis. Und wir, ja, ich spreche jetzt ein bisschen offen, wir als Adventisten tun es oft schwer, oder? Dass wir sagen, ja, ich bin wiedergeboren. Ja, ich folge Jesus nach. Das sollte eine Freude sein. Ja, wir sind wiedergeboren. Sicherlich, wenn ich es nicht bin, dann muss ich still sein. Aber das ist die Basis, die Grundlage. Und jetzt sagt hier Paulus, er sagt, wenn die Decke abgetan ist, dann wir werden Jesus sehen. Und dann sagt er hier in 1. Korinther 3, Vers 18, wenn wir uns den Text genau ansehen, wenn sie sich aber zum Herrn bekehren, Vers 16, damit wir die Decke weggenommen, Vers 18, wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Also wer ist da gemeint? Alle bekehrten Menschen, alle wiedergeborenen Menschen werden, oder hier sagt er, nicht werden, sondern wir sehen ihn mit unverhülltem Gesicht, die Herrlichkeit des Herrn. Jetzt kommt der nächste Punkt. Was ist denn die Herrlichkeit des Herrn? dass wir ihn sehen. Denn wir sagen, aha, ich möchte Jesus sehen. Und dann sagt die Bibel, du kannst heute schon Jesus sehen. Und dann sagt die Bibel, aha, wenn die Decke weggenommen ist, wenn du bekehrt bist, dann kannst du ihn sehen. Und jetzt ist die nächste Frage, ja, was sehen wir, wenn wir Jesus anschauen? Und da, liebe Geschwister, ist die Bibel so voll, dass ich nur immer wieder staunen muss, wenn wir wirklich Jesus sehen wollen, wie wir ihn sehen wollen. Ja, was soll ich sagen? Ich kann euch da jetzt fragmentartig nur einige Bibelstellen sagen. Matthäus 8, Vers 1 bis 3. Lesen wir mal den Text, Matthäus 8, 1 bis 3. Da wird uns, das ganze Neue Testament ist voll von, wir werden Jesus sehen. Da heißt es hier Matthäus 8, 1 bis 3. Und jetzt passen wir gut auf. Als er aber vom Berg hinabging, folgten ihm große Menschenmengen. Und sie, ein Aussätziger, kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sagte, ich will, sei gereinigt. Und sofort wurde er von seinem Aussatz rein. Die Juden haben den Aussatz, wenn einer Aussatz hatte, haben sie das verglichen, das ist die Sünde. Ein Sünder, der muss schwer gesündigt haben und das ist die Strafe Gottes. Jetzt hast du Aussatz. Also sie sahen das als ein Bild eines Sünders. Und Reinigung heißt dann, die Sünde wird weggenommen. Und jetzt kommt ein Aussätziger. Schon allein die Geschichte ist sehr interessant, wie der Aussätzige zu Jesus spricht. Er sagt hier, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Was steckt hier in diesem Wort? Da steckt was drinnen. Also wenn du über den Satz ein bisschen nachdenkst, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Was steckt da drinnen? Glaube. Du bist es, du kannst es. Das liegt jetzt an dir. Herr, wenn du willst. Also wir merken gleich, da ist eine Basis. Du kannst es. Also, und die Bibel sagt, kein Mensch kann die Sünden vergeben. Er erkannte, da ist mehr als ein Mensch. Da ist Gott hier. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und was tut Jesus? Jesus streckt seine Hand aus, rührt ihn an. Normalerweise darf man nicht einen Aussätzigen anrühren, weil man dann selbst Aussatz bekam. Ich will, sei gereinigt. Und was passiert? Und sofort wurde er von seinem Aussatz rein. Was heißt das? Das heißt, Jesus hat ihm die Sünde vergeben. Er ist rein, ganz rein, schuldlos, gerechtfertigt. Und liebe Geschwister, und wenn der das erlebt hat, das ist die Herrlichkeit Gottes. Wir alle sehen die Herrlichkeit Gottes, wie Jesus auf dieser Erde war und Sünden vergeben hat. Und die Pharisäer, so unmöglich, das kann nur Gott, das ist Gottlästerung und wollen ihn steinigen. Hier merken wir, Gott neigt sich auf diese Welt, Gott wird Mensch und macht das, was Gott macht, Sünden vergeben. Das ist die Herrlichkeit. Wir alle sehen die Herrlichkeit. Und so dürfen wir die Herrlichkeit anschauen, wenn wir in das Wort hineingehen und sagen, ja tatsächlich, Jesus ist es ja, nicht nur irgendetwas. Er hat Menschen die Sünde vergeben. Er hat ja diesen Mann vom Aussatz gereinigt. Und wie glücklich war er. Und in seinem Leben hat sich das gezeigt, dass in seinem Leben eine Änderung vor sich ging. Wer kann das? Wenn du alle Ideologien der Welt zusammennimmst, die alle bestrebt waren, ein Menschenproblem zu lösen, den Menschen zu verändern. Das ging schon von der Antike an, das ging ja dann über die Philosophen, das ging dann über die Ideologien von Kommunismus und die ganzen Ismen. Alle sagen, ja, wir verändern den Menschen durch Erziehung oder durch materielle Dinge. Das kriegen wir hin. Nicht einer kann das. Kein Mensch auf dieser Welt kann einen Menschen verändern. Wer kann ihn verändern? Jesus, er alleine. Und da sehen wir, das ist die Herrlichkeit Gottes. Und wie wunderbar ist es, wenn Menschen, die nur nach Gier aus sind, Jesus begegnen und auf einmal werden sie andere Menschen. Das ist die Herrlichkeit. Wir alle sehen die Herrlichkeit. Ja, und so können wir jetzt viel, viele, ja, ich nehme vielleicht noch dieses eine Beispiel, Markus 2, das ist auch so schön, Markus 2, da, also da steckt ja so viel drinnen, wo wir immer wieder dankbar sein können, dass wir durch das Wort Gottes die Herrlichkeit Gottes sehen können. Ihr kennt auch gut diese Geschichte, ich nehme auch noch einige Texte raus, Heilung eines Gelähmten, ja. Tragisch, wenn ein Mensch gelähmt ist. Und wie diese Männer, auch wieder diese vier Männer, die den Gelähmten zu Jesus getragen haben, was haben sie gezeigt? Glauben. Sie haben gesagt, der kann das. Und da sind sie hingegangen und haben den Menschen runtergelassen. Und jetzt pass gut auf, was sagt Jesus? Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zum Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und was haben die Menschen erwartet, wenn jetzt dieser Gelähmte da vor Jesu Füßen gelegt wurde, was haben die Menschen erwartet? Dass er jetzt springt. Aber das war gar nicht das Problem. Was hat ihn so niedergedrückt? Die Sünde, die hat ihn fertig gemacht. Und seelische Not ist schwerer als körperliche Not. Mit körperlicher Not ist nicht schön, aber du kannst ja vielleicht helfen. Aber seelische Not, wenn dein Herz voller Sünde ist und sagst, es ist nicht, ich hab einen Menschen getroffen, der sagte, ich bin ein Mörder. Sagt er, wissen Sie, was ich gemacht habe? Im Weltkrieg stand ich hinter dem Maschinengewehr und habe die Russen so abgemäht. Mir kann niemand mehr vergeben. Das ist verzweifelt. Da kannst du nicht mit schönen Worten sagen, das ist schon alles in Ordnung. Nein, das ist nicht in Ordnung. Seelische Not, der ist verrückt geworden. Und da merken wir, da kann einer helfen, Jesus. Und deshalb, er sah diesen Gelähmten, er hat Not. Und dann sagt er, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich kann mir so vorstellen, wie Friede in sein Gesicht kam. Jetzt war er frei, erlöst. Und was haben die Umstände gesagt? Oh, das, ja, da haben sie dann sich im Herzen gedacht, was, der vergibt hin, das ist Gotteslästerung und all diese Dinge. Und dann sagt er, als Zeichen, dass ihr wisst, dass ich Sünden vergeben kann, ja, Vers 10, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben, sagt er zu den Gelähmten, ich sage dir, stehe auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Das war ein Zeichen, eine Folge davon. Und da merken wir, das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist sie. Wir alle sehen mit unaufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit Gottes. Was? Gott kann Sünden vergeben. Dann bin ich ja frei. Dann muss ich nicht den ganzen Tag gebückt herumlaufen und sagen, ach, ich bin ein armer Sünder. Sondern du kannst dann sagen, ich bin ein erlöster Sünder. Halleluja, dank dem Herrn. Ich bin erlöst. Das ist das, was hier so deutlich zum Ausdruck kommt. Wir sollten erlöster ausschauen. Ihr kennt schon die Aussprüche, ob das Gandhi war oder Nietzsche war und diese Leute sagen, wenn die Christen erlöster ausschauen würden, sagte Gandhi, dann würde ich ein Christ werden. Oder auch Nietzsche, jetzt sind ja alle unerlöst, schauen sie aus. Nein, erlöst, das strahlt eine Freude aus. Das ist es. Und das müssen wir unterstreichen. Die Freude der Erlösung, nicht die Last der Schuld, sondern die Freude der Erlösung. Warum? Weil Jesus uns erlöst hat. Das ist das. Aber ich muss leider noch ein schönes Wort lesen. Markus 10. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Wir alle sind mit unaufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes. Markus 10. Auch ein wunderbares Wort. Ich nehme da auch jetzt nur Fragmente raus. Also da geht es um einen Blinden. Ich denke, wenn ein Mensch blind ist, das ist schon hart. Das ist schon sehr hart. Ihr habt ja auch eine Schwester, die ist blind oder fast blind. Ich habe heute kurz mit ihr gesprochen. Sie sagt, sie hat nur ein paar Prozent mehr. Das ist schwer. Und jetzt sagt hier die Bibel, ein Blinder, Bartimäus, er schreit zu Jesus. Er schreit zu Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mein. Und dann sagt die Bibel 49, und Jesus stand still, ließ ihn rufen. Da riefen sie den Blinden und sagten zu ihm, seid getrost, steh auf, er ruft dich. Und dann 51, und Jesus sagte zu ihm, was soll ich für dich tun? Versteht ihr diese Frage? Der Blinde schreit, Rabuni, ja, Jesus, erbarme dich über mich. Und jetzt kommt der Herr und sagt, ja, was soll ich denn tun? Könnt ihr die Frage verstehen? Wir würden sagen, ein bisschen seltsam. Der ist doch blind und sagt, ja, lass ihn her, wirft alles weg. Jetzt geht er zu und sagt, ja, was willst du denn? Das ist vielleicht damals darüber nachgedacht. Der Schlüssel liegt im Text, was das Entscheidende ist. Das sagt Jesus, ja, und Jesus sagt ihm, was soll ich tun? Der Blinde sagt, Vers 51, Rabuni, dass ich sehen werde, ist ja logisch. Ne? Deshalb hat er geschrien. Und dann heißt es hier, Jesus aber sagt zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Sofort konnte er sehen und folgte ihm auf dem Weg. Wenn wir das so oberflächlich lesen, sagen wir, naja, so ungefähr verstehe ich es, aber doch nicht richtig. Aber wenn wir tiefer in den Text nachschauen, was fragt hier Jesus und was ist hier der Schlüssel? Wenn ihr nur diese zwei Texte ein bisschen tiefer durchdenkt, dann kommt ihr drauf. Also Jesus stellt die Frage, was soll ich für dich tun? Und dann sagt der Blinde, dass ich sehen werde. Und dann sagt Jesus, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Ja, wo hat sich denn der Glaube gezeigt? Wenn du die Frage tiefer durchdenkst, was fragt Jesus genau? Es ist so einfach, das Evangelium, und doch so tief. Einfach für das Kind und doch so tief wie für einen Gelehrten. Die Frage, was soll ich für dich tun? Was denkt ihr, ist in dieser Frage das ausschlaggebende Wort? Ist nur ein Wort. Gut. Ist heute Nachmittag, ich will euch nicht zu strapazieren. Das einzig entscheidende Wort ist, er kommt zu ihm, mach mich sehen, und Jesus sagt, was soll ich tun? Glaubst du, dass ich es tun kann? Dass ich der Löser bin? Dass ich es tun kann? Das Wörtchen ich, also die ganze Konzentration ist auf Jesus gerichtet. Was soll ich tun für dich? Und dann sagt er, dass ich sehend werde. Also hat er geglaubt, du kannst es. Und dann sagt Jesus, dein Glaube hat dich geheilt. Das ist es. Also er versucht den Menschen immer dahin zu führen, auf sich selbst. Glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er Macht hat, Blinde sehend zu machen? Was soll ich tun? Ich? Ja, dass ich sehen will. Also du kannst es tun, das glaube ich. Du bist derjenige, der alles tun kann. Und der Beweis ist, dass er sehen wird. Denn Jesus sagt, dann glaube. Du steht natürlich nicht so exklusiv in dem Text, aber aus diesem Textzusammenhang verstehst du das. Aha, es geht um den Glauben an Jesus. Jesus, du kannst es tun. Und er wird sehen. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist das. Und so könnten wir Abschnitt für Abschnitt durch die ganze Bibel gehen. Ach, ich kann euch so viel von der Herrlichkeit Gottes zeigen, was die Bibel sagt, wie er verherrlicht wurde. Und deshalb sagt der Vater, ich habe dich verherrlicht. Was war denn das Große seiner Verherrlichung, was uns sicherlich allen schnell einfällt? Wo hat Jesus Gott besonders verherrlicht? Am Kreuz von Golgatha. Da sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Die Erniedrigung ist die höchste Erhöhung. Die Liebe Gottes, dass er alles getan hat, dass es sein Leben gibt, dass der Mensch gerettet werden kann. Unfassbar. Die Herrlichkeit Gottes kommt auf diese Erde nieder. Deshalb sagt schon Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, was denn für Herrlichkeit? Sein Leben, sein Leiden, sein Sterben, alles, das ist die Herrlichkeit Gottes. Also je näher wir uns Jesus nahen oder uns mit Jesus beschäftigen, wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist es. Und je mehr wir das sehen, und jetzt gehen wir wieder zu unserem Korintherbrief, Korinther 2, 2. Korinther 3, Vers 18, wenn er hier sagt, wir alle sehen die Herrlichkeit Gottes. Schau in das Angesicht Jesu, schau tiefer hinein, dann wirst du die Liebe entdecken, die Liebe, für was Jesus für dich getan hat. Und dann sagt hier der Apostel, wie sehen wir die Herrlichkeit? Er sagt, wie in einem Spiegel. Früher hatten sie nicht diese Kristallspiegel, die wir heute haben, ganz gut geschliffen, sondern da hat man Silber genommen, Metall geputzt oder Gold. Und dann hat man so gesehen, so ein bisschen die Umrisse, ne? Ganz schön, wie in einem Spiegel. Also wir sehen auch noch nicht die große Herrlichkeit, das sehen wir ja dann erst, wenn er kommt. Aber wir können ihn jetzt schon sehen, wie gütig er ist, wie barmherzig er ist. Das ist das Großartige. Und jetzt sagt er hier, wir sehen die Herrlichkeit wie in einem Spiegel. Aber ich kann sie ja nur dann sehen. Wann kann ich sie nur sehen? Wenn ich Jesus anschaue. Und nicht nur einmal in der Woche, sondern ich muss immer wieder hineinschauen. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, wenn ich fragen würde, wie oft schaut ihr euch in den Spiegel? Einmal am Tag oder nur gar nicht. Also der Spiegel ist schon ein wichtiges Instrument bei uns. Schauen wir immer wieder in den Spiegel. Passt alles, bin ich schon sauber und so und so. Also der Spiegel. Schauen wir so oft in den Spiegel Jesus an. Das ist eigentlich die Frage. Schauen wir Jesus an. Und dann sagt er, wir sehen Jesus wie in einem Spiegel. Und wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du dich. Aber wenn du in den Spiegel Jesu schaust, dann siehst du die Herrlichkeit des Herrn. Aber dann, wenn du so tief hineinschaust, dann sagt Paulus, da passiert etwas. Was passiert denn? Wenn du hineinschaust, wir werden in dasselbe Bild verwandelt. Aha, also im Klartext, wenn ich mich Jesus mehr aussetze, hat das eine Auswirkung auf mich, oder? Es hat eine Auswirkung. Setze ich mich wenig der Gegenwart Gottes aus, dann bin ich eben von anderen Dingen eingenommen und hin und her und so weiter. Also hat das keine Auswirkung. Also an wem liegt es? Es liegt doch an mir, wie ich mich beschäftige. Ach, das ist ja wunderbar, Herr Jesus, dass du mich schon wieder getroffen, dass du mich wieder erquickt. Und wenn wir richtig in den Spiegel schauen, und jetzt müssen wir ehrlich zu uns sein, es steht in der Bibel, kann ich sagen. Wenn du in den Spiegel täglich schaust, so wie in deinen normalen Spiegel, dann kannst du dich fragen, bist du gütiger geworden? Bist du liebevoller geworden? Denn wenn du in den Spiegel schaust, das hat ja einen Einfluss auf dich. Wenn du auf Jesus schaust, dann bist du nicht mehr immer so eng und so, hast ein weiteres Herz, bist du barmherzig. Du lernst Jesus. Ach, was für ein wunderbarer Herr Jesus, der auf die Sache geschaut hat, nicht auf Punkt und Komma. Und da kannst du dich fragen, bist du liebevoller geworden? bist du geduldiger geworden? Wir haben ja heute über die Geduld gehört, ne, in der Lektion. Bist du vergebungsbereiter geworden? Da kann sich jeder selbst fragen. Da geht es jetzt nicht, ich sage es jetzt immer auf, nicht um Gesetzeschristentum, das muss der Film und das, sondern es geht um dein Herz. Bist du einsichtiger geworden? Und wenn du das bist, dann schau an, wie Jesus dein Leben verändert hat. Dein Vertrauen zu ihm wächst. Deine Angst wird kleiner. Du wirst gelassener. Du baust nicht gleich alles auf und sagst, ach, jetzt fällt schon die Welt zusammen. Du wirst gelassener. Du stehst auf einmal über den Dingen. Und du wirst auch entschlossener. Du wirst entschiedener. Und du wirst treuer. Wann? Wenn ich in den Spiegel Jesu schaue. Also wenn ich Jesus anschaue, nicht irgendetwas. Und deshalb müssen wir jetzt aufpassen, wem setze ich mich aus? Wir leben ja in einer Zeit, die uns ja so überschüttet und überflutet durch das Internet. Wir kommen ja gar nicht mehr mit. Diese Information und das ist alles zu viel. Und die Leute setzen sich da aus und da und das gibt und das gibt. Da wirst du ja verrückt. Nein, würde ich mich mehr Jesus aussetzen, dann würde mein Wesen verändert. Ja, ich werde auf ein anderer Mensch. Und das merke ich vielleicht nicht, das merkt der andere. So, ja, du bist so ruhig geworden, du bist so freundlich, so liebevoll. Das ist aber schön. Das ist das. Das ist die Auswirkung, wenn wir uns Jesus aussetzen. Und dann sagt ihn Paulus so schön und werden in dasselbe Bild verwandelt. Und dann sagt er, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja, was heißt denn das? Es gibt bei den jungen Leuten Partys, die sagen, offenes Ende. Was meinen sie damit? Du kannst gehen, wann du willst. Also es ist in dem Sinn kein festes Ende. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, es gibt kein Ende. Das Wachstum beginnt hier und endet nicht in der Ewigkeit, sondern geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, weil du immer wieder Jesus erlebst in seiner Größe, in seiner Liebe, in seiner Güte. Das ist das. Das heißt, ich möchte Jesus sehen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von einem Maler, der auf einen Hof gerufen wurde, um Jesus zu malen. Und was denkt ihr, was er als erstes gemacht hat? Er hat den Auftrag bekommen vom König, male uns Jesus. Und was denkt ihr, was er da als erstes gemacht hat? Als erstes hat er die Bibel genommen und angefangen zu lesen. Das war das Klügste. Ja, wenn ich ihn malen möchte, denn die Maler, sie malen ja nicht nur, was sie sehen, sondern auch den Charakter. Ihr kennt sicherlich die Geschichte von Rembrandt, der da auch den Stadtrat gemalt hat und dann wurde das Bild gezeigt. Was? Das bin doch ich nicht. Und dann der andere, weil er hat den Charakter der Leute gemalt. Den Geizhals hat er als Geizhals gemalt. Den Stolzen hat er als Stolzen gemalt. Und so ein, die Leute sagen, das bin nicht ich. Die waren ganz entsetzt, weil der Maler, er schaut tief, er schaut auf den Charakter. Und so sagte er, ich möchte ja den Charakter Jesu malen. Und dann hat er sich ein Jahr Zeit genommen. Wir haben ja kein Bild, wir haben ja nichts von Jesus. Aber er hat so versucht, das Beste zu machen. Ein Jahr hat er gebraucht. Und nach dem einen Jahr sagte er zu dem König, ich bitte um Entlassung. Wie? Was gefällt dir hier nicht? Du kriegst zu essen, zu trinken, du hast dein Zimmer, willst du noch was? Das bekommst du. Sagt er, nein, Majestät, um das geht es nicht. Ich habe jetzt ein Jahr in das Bild Jesu gesehen. Ich habe mich da hinein vertieft. Und wenn ich hier am Hofe bin, da sehe ich nur Wein, Weib und Gesang. Liederlichkeit. Und das passt nicht. Und ich muss von diesem Einfluss weg. Ich möchte in eine andere Atmosphäre gehen, in eine himmlische Atmosphäre. Und so ist er weggegangen. Das ist das. Und diese Entscheidung treffen wir, du und ich, mit was ich mich beschäftige, was ich tue. Das ist wichtig. Im Klartext, wenn ich immer vorm Fernseher sitze oder die ganzen Geschichten da anschaue, dann schaue ich nicht in das Bild Jesu, und ihr wisst selbst, was wird dort verherrlicht. Wir müssen offen sein, die Sünde, Ehebruch und Stolz, was weiß ich, das wird dort verherrlicht, und die Leute, die freuen sich und so. Da komme ich nicht einen Millimeter weiter. Aber wenn ich in das Bild Jesu sehe, ach, das ist ja das, was meine Seele nährt, was ich brauche. Das ist es. Und diese Entscheidung treffe ja ich ganz konkret. Und wenn ich mir da Zeit nehme, jeden Tag, dann sage ich, ach, ich möchte noch viel mehr sehen. Ich will noch viel mehr Zeit haben. Das ist das, Jesus zu sehen. Und so können wir sagen, wie wichtig ist es, was Paulus hier sagt, dass wir verwandelt werden. Und das ist das Ziel Gottes. Und wer verwandelt uns? Das steht auch in diesem Text hier. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so, wie der Geist des Herrn wirkt. Der Heilige Geist. Du bekommst ein neues Empfinden. Du bekommst einen neuen Geschmack. Du bekommst neue Freuden, neue Ziele, neue Motive. Du wirst ein ganz anderer Mensch und du merkst es vielleicht gar nicht, du bist so. Und dass du ganz so natürlich bist und dann auch Umgang mit den Menschen hast und die Leute sagen, ja, das ist ein angenehmer Mensch, da fühle ich mich eigentlich wohl in seiner Gegenwart. Der schimpft nicht, der flucht nicht, der ist geduldig, der ist barmherzig, der ist liebevoll. Ach, das ist schön, seine Gesellschaft liebe ich. So sind wir dann wirklich Abbilder von Jesus. Und das ist das Ziel Gottes für die Endgemeinde. Das ist es. Und wisst ihr, was das Motiv ist, dass wir jetzt nicht in den Fehler fallen und sagen, na ja, da muss ich mich jetzt anstrengen und so weiter. Da denke ich an einen jungen Chinesen. Ein junger Chinese, er verübte einen Mord und kam ins Gefängnis. Und was war das Ende? Todesurteil. Er wurde zum Tod verurteilt. Natürlich, die Eltern, die waren völlig fertig. Unser Sohn zum Tod verurteilt. Aber es war noch etwas schlimmer. Er war der Stammhalter der ganzen Sippe. Würde er jetzt getötet werden, würde die Sippe aussterben. Und das war die Sorge des Vaters. Was mache ich nur? Der einzige Sohn, der Stammhalter. Und er ging zur Behörde und hat versucht, ja, nein, das geht nicht und so und so. Was mache ich nur? Und dann fiel ihm etwas ein. Es geht mir ja doch um die Sippe. Und dann ging er zu ihnen und sagt, könnten wir einen Deal machen? Ich sterbe für meinen Sohn. Und er sagt, was? Sie wollen für ihren Sohn? Ja, ich bin schon alt und ja, ich habe nicht mehr viele Jahre, aber mein Sohn, der erhält die Sippe. Und die Chinesen gingen auf diesen Deal ein. Dann kam er zu dem Sohn ins Gefängnis und er hat nicht erwartet, dass der Vater kommt. Und dann sagt der Vater zu ihm, du bist frei. Geht doch nicht, ich bin zum Tod verurteilt, ich bin doch nicht frei. Doch, du bist frei. Du kennst ja hier die Gesetze, gibt es keine Chance. Und dann legt ihm das Schreiben vor. Sagt er, schau, der Sohn ist ganz erstaunt. Aber dann sagt er zu ihm, weißt du, das war jetzt nicht nur so, das war ein Preis. Ich werde für dich erschossen. Der Sohn ist erschrocken. Sagt er, ja, ich bin alt, du bist jung, du kannst noch die Sippe erhalten. Wir machen das. Der Sohn wusste nicht, aber Er nahm es an. Und dann, als der Tag der Erschießung kam, sagte der Vater, bitte komm vorher ins Gefängnis. Und der Sohn, er kommt ins Gefängnis und sagt, und der Vater sagte, wenn ich erschossen werde, dann komm, nimm ein weißes Taschentuch und wisch das Blut ab von mir. Und dieses Taschentuch heb gut auf. Und wenn du irgendmal von einer Sünde versucht wirst, schau dieses Taschentuch an. Das möchte ich dich bitten. Der Sohn, er hat das getan. Der Vater wurde erschossen, er hat das Blut abgewischt und hat das Taschentuch aufgehoben. Und jedes Mal, wenn er in einer Versuchung war oder irgendetwas Böses, Verkehrtes zu tun, schaut er das Taschentuch an und sagte, nein, nein, das mache ich nicht. Punkt. Und das war seine Rettung, dass sein Leben sich geändert hat. Und wie viel mehr hat Jesus uns mit seinem Blut erkauft. Und die Bibel sagt, das Blut ist die Kraft. Wenn wir an Jesus denken, wir werden versucht und er hat sein Blut gegeben. Sie haben ihn überwunden durch die Kraft des Blutes, dass sie abgeschreckt sind. Mein Heiland hat sein Blut gegeben und ich mache da solche dumme Sachen. Nein, es ist Kraft in dem Blut. Und das sagt die Bibel und hebt es so ganz deutlich hervor. Der Apostel Petrus sagt es so schön und deutlich in 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid, von euren nichtigen, von den Vätern überlieferten Weisen, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Da seid ihr erlöst. Und dann sagt Johannes auf der Insel Patmos in Offenbarung 12, Vers 11, und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Das ist es. Und liebe Geschwister, das ist das Motiv, dass wir ein Leben führen in Übereinstimmung mit Gott. Nicht ein Leben, dass ich Punkte kriege oder dass ich das erreiche, jetzt mache ich das und mache ich das. Nein, das ist die Folge, die Ursache der Erlösung. Was ist die Ursache der Erlösung? Das Blut Jesu. Und die Folge ist, dass mich das Blut Jesu abhält von der Sünde und dadurch werde ich verändert durch seine Kraft. Das ist Heiligung. Das eine ist Rechtfertigung und das andere ist Heiligung. So funktioniert es. Aber nicht, jetzt muss ich noch frömmer werden und das, pass auf, das und nein. Mehr auf Jesus schauen, was er getan hat in deinem Kampf, in deinem Leben, wo es ist. Danke, Herr Jesus, dass du dein Blut für mich gegeben hast. Ich möchte dir treu sein und du hast mir versprochen, die Kraft dazu zu geben. Das ist Heiligung und das ist Vorbereitung für das Reich Gottes. Das ist das, was wir heute brauchen. Und so sagt Paulus, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist Gottes. Das ist das Ziel mit dir und mit mir. Also das heißt doch, Erlösung steht auf zwei Füßen. Nicht nur Vergebung, sondern Heiligung, das gehört zusammen. Rechtfertigung und Heiligung, eines bedingt das andere. Aber das eine ist die Ursache der Erlösung und das andere ist die Folge. Und das vertauschen viele. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das Motiv ist so wichtig. Warum hältst du den Sabbat? Warum machst du das? Aus Dankbarkeit für Jesus. Danke, Herr Jesus, du hast mich erlöst. Und nur durch Jesus können wir erlöst werden. Das Einzige ist Jesus, sein Blut und seine Gerechtigkeit. Und oft bete ich, Herr Jesus, dein Blut und deine Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Mit dem kann ich bestehen und ins Reich Gottes gehen. Das ist das Einzige. Sein Blut bezahlt meine Schuld. Seine Gerechtigkeit, sein gerechtes Leben wird mir geschenkt. Und dafür sage ich Danke. Und so verändert er mich von Tag zu Tag. Und vielleicht das Schönste, das sollten wir uns auch tief ins Herz schreiben. Ihr kennt sicherlich das Buch Christus kommt bald. Also ich zitiere das so aus dem Kopf. Und da sagt E.G. White auch so schön: Wenn du heute mit Jesus im Reinen bist und wenn Jesus heute kommen würde, bist du gerettet. Was heißt das? Das heißt, wenn du die Versöhnung angenommen hast, die Vergebung und die Rechtfertigung und Jesus kommt heute, dann bist du bereit. Das sagt die Bibel, das ist Heilsgewissheit. Da ist nicht das und jenes und so. Bereit heißt, dass du Jesus als deinen Heiland angenommen hast. Und ich denke so, es wird oft so viel diskutiert über Heilsgewissheit, wie ich heute Morgen gesagt habe, wie viel Zeit steht denn uns zur Verfügung im Glaubensleben? Für mich ist es ein Tag oder vielleicht ein Tag, kann auch kürzer sein. Und in der Früh sage ich, Herr Jesus, ich lege diesen Tag in deine Hände. Führ mich durch diesen Tag. Und am Abend sage ich, danke, dass du es getan hast. Und wenn ich während des Tages falle, was tue ich dann? Das ist genauso, wenn du Sandalen trägst und in deine Sandale kommen ein Steinchen. Was machst du? Naja, heute Abend leeren wir den Schuh aus. Machst du das? Steinchen kommen in deine Sandale, leerst du am Abend das aus? Das machst du sofort, da bleibst du sofort stehen. Also das heißt, wenn du eine Schuld gemacht hast, Herr Jesus, vergib mir, wieder rein und so am Abend, Herr Jesus, vergib mir. Und wenn Jesus heute kommt, bist du bereit. Das heißt, wir sehen heute alle seine Herrlichkeit. Gott schenke es uns. Amen. Ja, du schließt ja ab. Genau. Ja, für alle, ja, stehen wir auf zu einem Gebet und alle, die am Livestream mitgeschaut haben, möchten wir Gott danken für die Erlösungsgewissheit, die wir allein in Jesus Christus haben. Großer Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für das wunderbare Evangelium. Das macht unsere Herzen froh und so können wir freudig dir nachfolgen und auch freudige Boten Gottes sein. Aber nur dann, wenn wir es selbst erlebt haben, nur wenn wir Erlöste sind, können wir lebendige Botschafter für den Erlöser sein. Mach uns zu Menschen, die freudig diese Erlösung kundtun. Aber nicht nur kundtun, sondern selbst aus Erfahrung sprechen können, dass du unser persönlicher Erlöser geworden bist. Danke für deine Liebe, für deine Gnade und Treue. Und ich bitte jetzt auch für die Geschwister, die schon lange auf dem Weg des Lebens gehen, zeige ihnen, auf was es eigentlich ankommt. Dass es keine Angst sein muss, keine Furcht, was noch auf sie zukommt, sondern jetzt, dass wir jetzt mit dir versöhnt sind. Und wenn wir jetzt versöhnt sind, hast du uns angenommen, wir sind gerechtfertigt. Und so segne auch die jungen Menschen, die auf dem Weg des Lebens gehen. Lass sie auch erleben, dass deine Kraft sie verändert von Tag zu Tag. Und die Veränderung brauchen wir alle, sie geht ein Leben lang. Aber lass uns erleben, dass das lebendige Evangelium uns umgewandelt hat, dass wir liebevolle, gütiger, geduldiger geworden sind, dass wir Menschen sind, die deine Liebe widerstrahlen. Und das können nicht wir. Du schenkst uns das jeden Tag. Und ich danke dir dafür. Und so segne hier die Gemeinde und alle, die jetzt zugeschaut haben. Hilf jeden, wo er auch ist. Und lass uns wachsen in der Gnade und in der Liebe. Und ich danke dir dafür und preise dich durch Jesus Christus, unseren lebendigen Heiland. Amen.